Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gesammelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, hier noch eine Information für euch. Der Deutsche Arbeitsschutzkongress startet in die zweite Runde. Nachdem wir im letzten Jahr eine ausgebuchte Veranstaltung mit über 130 Teilnehmern erleben durften, mit vielen tollen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Führungskräften und auch Geschäftsführern, haben wir uns in diesem Jahr entschlossen, den Deutschen Arbeitsschutzkongress noch einmal zu vergrößern. Euch erwarten spannende Vorträge, tolle Workshops, sowohl von Seiten der Versicherer, DGUV und auch Berufsgenossenschaften, aber auch aus der betrieblichen Praxis heraus. Wir haben tolle Redner von Dr. Stefan Hussi angefangen über Professor Dr. Anke Kahl als Leitung des ASGAS. Auch Thomas Willrich wird mit dabei sein und viele weiteren aus der betrieblichen Praxis, die Bezug nimmt auf die Gestaltung des Arbeitsschutzes in 2024. Die ersten Tickets sind vergriffen. Dein Ticket kannst du dir jetzt unter arbeitsschutzkongress.de zum aktuellen Vorzugspreis noch sichern. Und dann kannst du dabei sein, wenn wir am 17.06. in Wuppertal den Deutschen Arbeitsschutzkongress in einer zweiten Runde erleben dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen neuen Gast im Interview, den ich schon viele Jahre kenne und der jetzt heute endlich dieser Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, Christoph Wetzel. Hi!
Hallo Anna, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Du bist bei der BGHW beschäftigt und wir haben heute ein ganz besonderes Schwerpunktthema. Wir werden heute über das Thema Rutschen, Stolpern, Stürzen, nicht über alle Themen gleich, aber auf jeden Fall über Auszüge daraus sprechen. Bevor wir einsteigen, sag doch mal, wie bist du zur BGHW gekommen und woher kennen wir uns?
Ja, gerne. Wir kennen uns von der Bergischen Universität Wuppertal. Unsere erste Begegnung war im Mentorengespräch. Ich war gerade frisch wissenschaftlicher Mitarbeiter, nachdem ich dort Sicherheitstechnik studiert hatte. Hab ich im Lehrstuhl für Arbeitssicherheit bei Frau Professor Kahl angefangen und Anna musste ins Mentorengespräch und hat gerade mit dem Studium der Sicherheitstechnik angefangen. Das haben wir zusammen gemacht. Später haben wir als quasi studentische Hilfskraft bei uns im Lehrstuhl und hat auch in meinem Forschungsprojekt mitgearbeitet. Habe mich dort neben der Lehre insbesondere oder mit einem DGUV-Forschungsprojekt beschäftigt. Das hieß Kurztitel Rutschhemmungsmatrix. Da ging es um die Wechselwirkung von Fußböden und Schuhen hinsichtlich Ausrutschen. Das hat großen Spaß gemacht und ja, darüber habe ich dann meine Dissertation verfasst und nachdem ich an der Uni fertig war sozusagen, bin ich dann zur Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik gewechselt und bin dort angestellt, aber mache hauptsächlich Fachbereichsarbeit für den DGUV-Fachbereich Handel und Logistik, dort im Sachgebiet bauliche Einrichtungen und Leitern, schwierige Titel, und bin da zuständig für die Themen Fußböden, Rampen, Treppen, Fahrtreppen und Fahrsteigen. Und ja, so mein Steckenpferd sozusagen sind die Stolper- und Ausrutschunfälle. Da bin ich eben fachlicher Ansprechpartner, berate Aufsichtspersonen, bin auch selbst noch zur Aufsichtsperson ausgebildet worden bei den Berufsgenossenschaften. Also es geht immer weiter. Irgendwann dachte ich mal, die Prüfungen sind vorbei, aber es kommen immer wieder noch mal welche.
Ja, also Christoph und ich kennen uns quasi mit meiner ersten Stunde an der Uni, könnte man sagen. Ich war wenige Stunden an der Uni in meinem ersten Semester begonnen. In der Erstsemesterwoche war das, glaube ich, sogar. Ja, haben wir uns kennengelernt. Und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ja, und dann, haben wir auch eine Zeit lang miteinander zusammengearbeitet in dem sogenannten Projekt Rutschhemmungsmatrix. Und das war damals auch meine erste studentische Hilfskraftstelle, wo es auch um fachliche Themen ging. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, das hat dich ja auch nicht nur in der Uni begleitet, sondern auch heute noch. Also es zieht sich ja mit durch deinen beruflichen Werdegang und dein Leben. Vielleicht kannst du so auch für alle Hörerinnen und Hörer mal so ein bisschen was zur Unfallgefährdung selbst sagen. Also was hängt wie zusammen beim Thema Rutschen, hast du jetzt gesagt, ne? Und auch Stolpern. Also wie ist da dieser Mechanismus, was dann am Ende des Tages auch zu einem Unfall führt? Und vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen einordnen, in welchem, also wie hoch ist denn eigentlich das Risiko, wie viele Unfälle beziehungsweise auch Berufserkrankungen gehen denn auch auf, ja, auf das Thema Stolpern, Rutschen zurück? Vielleicht kannst du da zumindest so aus eurer Perspektive noch mal ein bisschen was zur Einordnung sagen.
Da fange ich direkt mal mit dem zweiten Teil an. So für uns als von der Unfallversicherung haben wir da ja ganz gute und ja auch verlässliche Zahlen. Also da wird es immer so betrachtet, dass man eben Stolper, Rutsch, Sturzunfälle zusammen anschaut. Und das sind etwa so roundabout 20% der Arbeitsunfälle, die wir haben. Also der Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten größer 3 Tagen, so wie sie eben definiert sind. Also schon mit, ja, wo Verletzungen entstehen, die eben ja etwas mehr sind, dass Leute auch ein paar Tage nicht arbeiten können. Berufskrankheiten sind jetzt anders definiert, die haben wir da nicht. Was wir eben auch sehen bei dieser Unfallart sind Rentenzahlungen. Das heißt, dass diese Verletzungen, die Leute erleiden, eben dauerhaft bleiben und nicht wieder vollständig verheilen. Und da liegen wir so im Bereich von 25% etwa über die DGV gesehen. Bei der BGHW, da sind die Unfallzahlen da auch noch etwas höher und auch die Rentenzahlungen. Wir haben alle Stürze bei der BGHW, oder etwa 2 Drittel unserer Rentenzahlungen oder neuen Renten sind auf Stürze zurückzuführen, wobei da die Abstürze auch mit drin sind. Und da haben wir so ungefähr 1/3 bis die Hälfte, was so Stürze in der Ebene ausmacht. Und das ist eben so dieser Punkt, ja, Stolpern, Rutschen, Stürzen. Das wird oft gern so in einen Topf geworfen. Ich bin da nicht so ganz der Fan von mittlerweile, und ziehe das gern etwas auseinander, weil ich sage, ein Sturz hat letztlich immer irgendwie auch eine Ursache, der dazu führt. Und das ist beim Gehen über, ja, auch auf ebenem Boden oder auch auf Treppen, kann das eben das Ausrutschen sein, es kann das Stolpern sein, es kann aber auch das Fehltreten sein, es kann das Durchbrechen sein. Also ganz verschiedene Unfallmechanismen, die letztlich dazu führen können, dass eine Person stürzt. Und das finde ich immer wichtig, wenn man Ursachen herausfinden will von Unfällen, dann ist es eigentlich gut, den Unfallmechanismus, also den Auslöser herauszufinden und auch da präventiv dann ansetzen zu können. Und nicht nur zu sagen, ja, die Person ist gestürzt, warum auch immer. Also so, und das ist, genau. Und wenn wir da vielleicht auf die einzelnen Punkte eingehen, also wenn wir da Rutschen als Auslöser haben, dann haben wir das oft in Verbindung mit einem gleitfördernden Stoff. Das kann Wasser sein, es können Öle, Fette sein, es können aber auch, man kann auch auf einem Blatt Papier ausrutschen oder auf einem Papierhandtuch in der Toilette. Das ist möglich, dass man auf etwas Festem ausrutscht, oder Staub, irgendwelche Körner, auch in Außenbereichen, wenn irgendwie von einem Kirschbaum die Kirschen runtergefallen sind und liegen auf der Straße, so, dann ist alles weg, außer die Kerne, und dann kann man hervorragend drauf ausrutschen. Also das geht auch auf festen Stoffen. Und das Stolpern, letztlich führt es auch zu einem Sturz, häufig, ist aber ein ganz anderer Unfallmechanismus. So beim Rutschen rutscht meistens die Ferse weg und man fällt auch eher nach hinten. Beim Stolpern ist es so, dass der Fuß immer an irgendeinem Hindernis hängen bleibt. Das kann eine Kante im Boden sein, eine Spalte, ja, oder eine Stufe, die man übersieht. Also immer irgendwie ein festes Objekt, und beim nach vorne gehen, beim Durchschwingen des Fußes nach vorne bleibt der Fuß eben hängen. Der Körper bewegt sich dann in der Regel weiter nach vorne, der Schwerpunkt, und es kommt zum Sturz oder Leute können sich abfangen. Das kann eben beides sein. Wenn ich so ein Rutschen oder Stolpern habe, dann kann das zu einem Sturz führen, muss aber nicht. Und wir sehen durchaus auch bei einer Zahl von Fällen, auch bei unseren Rentenfällen, 10% dieser Sturzunfälle, die eigentlich gar keinen Sturz haben, wo die Leute sich wieder abgefangen haben, die aber trotzdem eine dauerhafte Verletzung haben. Also auch das ist möglich, ja, was da reinzählt. Deswegen bin ich mittlerweile ein Freund davon, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, und sich genauer anzuschauen. Das ist auch eine Empfehlung, das eben in Unternehmen zu machen, wenn man ja, sich ja, dort einen Unfallschwerpunkt identifiziert, eben etwas genauer hinzuschauen.
Ja.
um nicht alles in einen Topf zu werfen.
Aber was ja total krass ist und was aus meiner Sicht auch manchmal mit ein bisschen zu wenig Augenmerk be betrachtet wird, ist, dass halt das ist ein großer Anteil des Unfallgeschehens, nicht nur in der BGHW, sondern ja auch im Gesamtunfallgeschehen in Deutschland, ist das Thema auch Stolpern, Rutschen, Stürzen jetzt in Summe irgendwie einfach doch ein sehr, sehr großer Anteil, wo es sich auch lohnt, hinzuschauen und Gestaltungsmaßnahmen und Konzepte sich zu überlegen, ne? Und ganz oft ist es ja doch, ich weiß nicht, wie du das erlebst, auch aus deiner Position oder vielleicht auch aus Rückmeldung der Aufsichtsperson heraus. Es ist schon so ein Thema, was durchaus eher belächelt wird, weil wir alle die Haltung haben, laufen können wir ja. Ne, und so schwer ist es ja nicht, ne? Aber die Unfallstatistik spricht dagegen, wo dann, sag mal, beim Thema Gerüste oder auch Absturzgefährdung werden Maßnahmen nicht unbedingt in Frage gestellt. Das sieht aber auch ganz oft bei Maßnahmen zum Thema Stolpern, Rutschen, Stürzen irgendwie noch anders aus. Wie siehst du das oder wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist häufig so, weil einfach das Laufen, das kennt auch jeder aus seinem privaten Umfeld und nicht nur aus der Arbeitswelt. So, da ist natürlich, wenn ich arbeite und irgendwie solche spezielleren Tätigkeiten mache, dass man dort Maßnahmen eher akzeptiert. Das Laufen und auch mal das Hinfallen kennt auch jeder auch als Gefährdung, aus dem privaten Umfeld. Jeder ist schon mal irgendwie, sag mal, auf die Nase gefallen, ist irgendwie gerutscht, gestolpert. Ja, und oft besteht auch die Meinung, ja, da kann man jetzt nichts machen. Natürlich sind zu den Anteilen vielleicht noch, man muss natürlich auch sehen, dass letztlich das Laufen irgendwie, wenn man es als Tätigkeit betrachtet, dann ist es eine Teiltätigkeit ja von so ziemlich fast allen anderen Tätigkeiten. So, und damit kommt es natürlich auch entsprechend hoch vor und das ist dann auch schwierig zu bewerten. Natürlich in absoluten Zahlen gesehen ist es einer der Schwerpunkte oder mit der größte Schwerpunkt und die häufigste Unfallursache dann letztlich auch. Wenn man es jetzt auf alle Tätigkeiten als Teiltätigkeiten bezieht, ist der Anteil vielleicht gar nicht mehr so hoch. Ja, ist aber jetzt vielleicht eher eine philosophische Frage, das so zu betrachten. Letztlich sind sie da und man kann da schon auch mit Maßnahmen einiges erreichen. Ja.
Ja, lass uns gerne mal auf vielleicht bevor wir zu den Maßnahmen gucken, nochmal, du hast eben schon gesagt, man kann auf unterschiedlichen Materialien noch ausrutschen, ne? Feste Stoffe, aber auch Flüssigkeiten. Wie sieht das denn aus? Welchen Einfluss hat denn auch das Schuhwerk? Also wir haben mittlerweile ja in vielen Unternehmen schon auch Tragen von Sicherheitsschuhen als Pflicht auf dem gesamten Werkgelände. Das ist aber ja, jetzt auch nicht unbedingt vielleicht in allen anderen Bereichen so. Also nimm jetzt mal so ein Einkaufsladen. Gilt das da auch? Oder wie ist der Einfluss auch hinsichtlich des Schuhs und was kann man vielleicht auch darüber schon lösen?
Also der Schuh hat einen großen Einfluss und auch einen größeren Einfluss, als man ihm das so allgemein zuschreibt. Ich erlebe oft, naja, wenn man sagt, man ist ausgerutscht, dann sagt man, ja, entweder war ein Stoff auf dem Boden oder der Boden war nass oder der Boden war nicht rutschhemmend genug. Das sind dann Aussagen, die dann häufig kommen. Ich vergleiche das gerne mit dem Straßenverkehr und mit Autoreifen. Die wenigsten, also da hat man auch entweder Schnee und Eis oder vielleicht mal Rollsplitt oder sowas auf der Straße, wo man sagt, ja, deswegen bin ich aus der Kurve gekommen, Motorradfahren oder ähnlichem, aber niemand sagt, dass der Asphalt nicht rutschhemmend genug ist. So, außer vielleicht nach einer
Stimmt.
Ölspur, also nach einer Ölspur
Ja.
oder so, da ist es so und dann wird er auch wieder freigemessen. Aber Asphalt, den Straßen nimmt man erstmal als rutschhemmend an. Aber was macht man? Man wechselt zwischen Sommer- und Winterreifen. Warum? Weil die Gummimischungen sich bei unterschiedlichen Temperaturen eben anders verhalten. Man schaut sich bei Automobilclubs Tests an, bevor man seinen Reifen auswählt. Also zumindest ich mache das so und ich denke, viele andere machen das auch so. Also die Schuhe, die man letztlich seinem Auto anzieht, da legt man doch dann irgendwie ein gewisses Augenmerk darauf, das zu machen. Und denke, dass das eigentlich ein guter Vergleich ist, den man aber beim Gehen oftmals gar nicht so macht. Dann denkt man, naja, ein guter Schuh, das setzt man gleich mit einem sehr profilierten Schuh. So, wenn der jetzt ja, grobes oder tiefes Profil hat, dann sagt man, ja, das ist schon gut. Das ist sicherlich auch nicht schlecht, wobei das Schuhmaterial und gerade die Materialkombination mit dem Fußboden da so den deutlich größeren Einfluss hat. Profil ist auch wichtig. Da ist es aber eher so, naja, wenn ich grobe Verschmutzung habe, sollte ich auch ein grobes Profil benutzen. Wenn ich eher ebene Böden habe und flüssige Verschmutzungen, dann ist so ein feineres Profil eher ratsam. Also kann jetzt auch nicht sagen, grob oder tiefes Profil ist immer grundsätzlich besser oder nicht. Da geht es häufig eben auch darum, dass die Stoffe wieder rausfallen. Also wenn man auf einer Baustelle unterwegs ist, das gröbere Profil sicherlich besser, weil eben eine grobe Verschmutzung dann auch leichter wieder aus dem Profil rausfallen kann. Und das ist eben wichtig, weil wenn sich der Schuh zusetzt, dann läuft man auf der Verschmutzung und dann hat das Material und auch das Profil überhaupt keinen Einfluss mehr. Letztlich auch bei Reifen das Prinzip, ja, der Winterreifen hat das gröbere Profil, damit der Schnee wieder rausfällt.
Ja, wie findet man das denn heraus? Also wie finde ich denn jetzt als ich sag mal, Betreiber eines Einkaufsladens oder auch einer Produktionshalle jetzt den richtigen Schuh?
Also als Betreiber eines Einkaufsladens, zumindest für den Kundenverkehr, ist es natürlich schwierig, weil die Kunden tragen letztlich die Schuhe, die sie anhaben, und da gibt es nichts. Da könnte man natürlich über ganz allgemeine Anforderungen an die Produktsicherheit von jedem Schuh von Straßen- und Freizeitschuhen etwas machen. Das wird nicht gemacht. Ist aus meiner Sicht auch nicht richtig. Wäre eigentlich folgerichtig, auch da ja, als allgemeine Produktsicherheit ein Mindestmaß an Rutschhemmung zu fordern. Das gibt es nicht und letztlich ist es ja immer noch auch eine Kombination. Also wir reden über Reibung. Die Reibung zwischen zwei Reibpartnern, ja, wird immer von beiden bestimmt. Und wenn der eine jetzt niedrigere Reibeigenschaften hat, dann kann ich mit dem anderen das natürlich erhöhen. Also kann ich da mit dem Fußboden eben ganz kollektiv auch über die Sicherheitseigenschaften oder rutschhemmenden Eigenschaften auch ein sicheres Niveau erreichen. Das kann man schon machen. Und es wird ja auch in Supermärkten auch gemacht und immer auch in Verbindung mit den gleitführenden Stoffen, die dort auftreten können. So, wo man eben, ja, zum Beispiel Wasser hat, was Leute von außen, wenn es regnet, an ihren Schuh mit reintragen, dann kann der Boden eben auch nass werden oder mein Schuh ist noch feucht von draußen und das kann eben auch Rutschhemmung dann insgesamt herabsetzen, wo man aber mit einem guten rutschhemmenden Boden dann auch entgegenwirken kann. In Produktionshallen oder wenn ich auch andere Stoffe habe, ja, da ist erstmal die Wahl eines Sicherheitsschuhs oder Schutz- oder Berufsschuhs als PSA schon eine gute Möglichkeit. Diese Schuhe haben eben eine Mindestanforderung an Rutschhemmung, damit sie überhaupt im Verkehr gebracht werden dürfen. Und sagen wir, damit werden halt die schlechteren schon aussortiert. So, die haben auch immer noch unterschiedliches Rutschhemmungspotenzial. Es muss aber gar nicht, also es ist schwierig, also da gibt es jetzt keine Klassifizierung oder so und das ist auch schwierig, das zu treffen, weil man immer verschiedene Aspekte da auch machen muss. Natürlich könnte man einen Schuh sehr, sehr rutschhemmend produzieren, dann wird die Sohle tendenziell weicher, dann nutzt sie sich aber auch schneller ab und so. Man muss da immer. Das ist letztlich auch das Gleiche wie beim Autoreifen. Man muss immer so die Waage finden, auch zwischen Haltbarkeit, zwischen Beständigkeit, rutschhemmenden Eigenschaften. So, das ja, wird durch verschiedene auch Inhaltsstoffe immer beeinflusst und ja, ist gar nicht so leicht. Und es kommt letztlich darauf an, wie das mit dem Boden auch in seinem Betrieb zusammenspielt. Also der Schuh, der in dem einen Betrieb vielleicht super gut rutschhemmend ist, der muss das auf einem anderen Fußboden nicht sein und umgekehrt. Und da kann man jetzt auch nicht sagen, ah, der Hersteller ist immer besser oder der ist schlechter. Das sind Aussagen, da möchte ich mich nicht so hinreißen lassen. Also A, einen Sicherheitsschuh zu wählen, auch um irgendwie rutschhemmend unterwegs zu sein, das ist eine gute Sache. Gerade auch wenn zum Beispiel Auslieferungsfahrer oder Monteure, die nicht in der eigenen Arbeitsstätte unterwegs sind, sondern auswärts unterwegs sind, die einfach erstmal mit einem Sicherheitsschuh auszustatten, auch hinsichtlich Rutschhemmung, ist ein guter Punkt. Und ansonsten für seinen Betrieb, ja, ich empfehle auszuprobieren. Ja, tatsächlich ist das so. Wir haben Betriebe auch gehabt, die das gemacht haben, die auch zum Teil mit ihren Schuhlieferanten, Herstellern dann in Kontakt gegangen sind und ja auch einen anderen Schaft mit einer anderen Sohle jetzt speziell für das Unternehmen produziert kriegen, weil sie eben sagen, ja, diese Sohle passt für unsere Arbeitssituation gut. Ja, ein überlege gerade, ob ich es sagen darf oder nicht. Ich versuche es etwas zu umschreiben. Ein Betrieb, weiß ich, die viel eben auf fremden, aber hauptsächlich metallischen Böden unterwegs sein müssen und auch immer in Außenbereichen, die dort ja, Dienstleistungen machen. Und die haben das gemacht und sie konnten, glaube ich, im ersten halben Jahr schon ihre Ausrutschunfälle um 25% reduzieren.
Ach,
Ähm,
krass.
einfach weil sie einen anderen Schuh wählen, der in Verbindung mit solchen Metallgitterböden eben noch mal besser funktionierte. Ja.
Ja, ohne zu sagen, das passiert halt, ne? Das einfach, das passiert halt, wenn man nicht aufpasst oder so, ne? Sondern wirklich dann auch die Ursache herauszufinden und zu schauen, wie kann ich, wenn ich die Böden nicht verändern kann, weil ich eben sehr unterschiedlich und auf Kundenböden unterwegs bin, aber was kann ich vielleicht am Schuh verändern, ne?
Ja, genau. Also sowohl außerhalb der eigenen Betriebsstätte als auch innerhalb ja wirklich auch eine Maßnahme, mit der man etwas ja auch etwas bewegen kann. Wie gesagt, das kann man ausprobieren, man kann es auch nachmessen vor Ort. Es ist etwas aufwendiger, aber theoretisch auch möglich. Also mit unserem Messdienst auch solche Dinge schon gemacht. Und also ja, es ist möglich, letztlich auch zwischen verschiedenen Schuhen eine Auswahl zu treffen. Manchmal sind eben Situationen auch so, was machen wir aus einem Fall, wir sind eine große Drehmaschine, wo ganz große Lager drin gebaut wurden. Und dann hat man natürlich auch Schneidöle und sowas, wo man immer Reststoffe hat, aber die Mitarbeitenden mussten eben dann in die Maschine reinlaufen, um dort Befestigungen zu machen. Ja, und wenn man es noch reinigen kann, da ist dann eben der Boden irgendwo ja schon relativ vorgegeben, die Stoffe auch. Und wir haben über die Schuhauswahl tatsächlich dann eine Situation hingekriegt, die vertretbar war. Ja.
Ja, okay,
Nicht
sehr,
super
sehr gut.
gut, aber
Aber
vertretbar.
ja, und hat ja auch einen Effekt gehabt, ne? Aber wenn ich das so, man könnte auch sagen, es kommt darauf an, ne? An vielen, ja, an vielen Einflüssen, die da irgendwie doch eine Rolle spielen, gibt es quasi nicht die eine Lösung auch, was den Schuh angeht. Man kann nicht sagen, so pauschal der oder der Schuh, wenn du Öl hast, nimmst du das oder wenn du das hast, nimmst du das, sondern es kommt dann einfach sehr darauf an. Und du hast aber jetzt auch gesagt, dass die Schuhhersteller schon auch eine große Bereitschaft haben, da im Zweifelsfall auch mitzuwirken, ne, im Rahmen von Tragetests oder so, also ausprobieren, um da dann den richtigen Schuh auch zu finden, ne?
Ja, also die ich kenne, die machen bei sowas in der Regel schon mit. Ja, also dass man, da geht's ja einfach, also wenn man auch einen Vertrag hat mit einem Schuhhersteller, dann kann man ja mal mehrere Modelle auch von denen ausprobieren. Die haben oft auch unterschiedliche Sohlenmaterialien in ihrem Programm und ja, vielleicht auch manche wollen es nicht gerne hören. Vielleicht geht man eben auch mal zum anderen so und ja, hat vielleicht noch einen zweiten Hersteller oder so oder ja auch andere Händler, die mehrere Modelle oder von verschiedenen Herstellern im Programm haben, wo man dann da aus ja, ausprobieren und testen kann. Vielleicht auch wegen der Passform auch ganz okay. Ja, manche haben das natürlich immer in einem großen. Wir hatten jetzt Fälle, wo eben, aber da ist natürlich die Abnahme auch entsprechend groß. So wenn das, ja, also wenn man genug Schuhe kauft, dann produzieren die auch extra für einen. Ja, also manche machen das, manche nicht. Ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wo die sitzen und
Ja,
ob man
verstehe.
direkte Ansprechpartner hat oder nicht. Aber ich will gar kein gut, also gar nicht sagen, das ist jetzt gut oder nicht, weil es eben so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt und auch ja, ganz unterschiedliche gegenseitige Einflussfaktoren und da ist man nicht so weit, dass man das jetzt in drei pauschale Sätze irgendwie fassen kann. Deswegen einfach ausprobieren und auch, also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass das subjektive Gefühl, was man da oft schon hat, erstmal nicht täuscht. Und wenn man das Gefühl hat, man ist auf diesem Boden, diesem Schuh eben erstmal nicht so sicher unterwegs, und fühlt sich da mit einem anderen schon deutlich sicherer, dann sind solche Tragetests ja einfach mal auch mal ein paar Kollegen auswählen, die einfach mal verschiedene Modelle ein paar Tage tragen. Ist keine Rieseninvestition, selbst wenn man die kauft, oft wird man die aber auch zur Verfügung gestellt bekommen, dann ist das erstmal ein guter Weg.
Und du hast noch was Spannendes gesagt. Das ist ja auch, oder zumindest kam das jetzt in meinem Kopf auch nochmal auf, dass man ja auch zu viel haben kann. Also wenn ich nämlich zu viel Rutschhemmung habe, kann das ja unter Umständen auch dazu führen, dass man dann vermehrt stolpert, oder? Also ich erinnere mich da so manchmal an so Treppen, die so eine richtig krasse Leiste vorne haben an dieser Stufe, wo du, wenn du so da drauf kommst, das Gefühl hast, du wirst vollkommen ausgebremst. Ist das auch möglich? Oder ist es nur in meiner Wahrnehmung so?
Ja, das ist ganz spannend bei jedem Vortrag, wo ich irgendwo unterwegs bin, es kommt immer diese Frage.
Wunderbar.
Ich sehe das nicht so. Also ich sehe es mittlerweile nicht so, dass es ein zu viel an Rutschhemmung geben kann. Also wir haben, und das ist auch, wenn man draußen unterwegs ist bei trockenem Wetter, auf so zum Beispiel Standard-Beton-Gehwegplatten oder auf Asphaltstraßen, wenn man da noch mit, gerade bei trockenem Wetter mit irgendwo mit Gummischuhsohlen oder mit den allermeisten Schuhsohlen unterwegs, haben wir ganz, ganz hohe Reibungswerte, die weit über dem liegen, wo wir sagen, das ist irgendwie kritisch. Und dieses zu viel an Rutschhemmung merkt man da jetzt erstmal nicht. Also natürlich, wenn, das ist immer so ein bisschen, ja, die Stufenkantenleiste bei einer Treppe, wenn man da so etwas gleitend aufsetzt, ja, dann kann es sein, dass man da hängen bleibt und die sind dann auch nicht, ich mag die auch nicht so besonders. Also wenn das eher so ein Band ist, was hochrutschhemmend ist, dann finde ich das schon okay und passend. Es erhöht vor allen Dingen die Erkennbarkeit, was eine größere Unfallursache ist, auch beim Treppenlaufen, dass eben Stufen übersehen werden und Leute dann fehltreten. Aber in zu viel an Rutschhemmung, denke ich, gibt es erstmal nicht. Worauf man natürlich achten muss, ist, dass es dass Übergänge gut gestaltet sind und da gibt es ja schon auch dann auch Vorgaben und Empfehlungen, insbesondere, dass man nicht, wenn man vom rutschhemmenden Boden auf einen weniger rutschhemmenden läuft, dass da die Sprünge nicht zu groß sind, weil immer, wenn man noch auch Reste von gleitführenden Stoffen an der Schuhsohle noch haften und man natürlich dann auf niedriger rutschhemmend geht, auch nicht, wenn es zu stark ist, weil der oder auch der Wechsel vom niedrigen auf den höheren nicht zu stark sein sollte. Personen passen ihren Gang auch immer etwas an und merken, ja, wenn es jetzt nicht, wenn die Rutschhemmung nicht so hoch ist und sie sich unsicher fühlen, dann läuft man eher vorsichtiger, was kein Problem ist, wenn man dann auf den rutschhemmenderen Boden geht. Wenn man aber schon so unterwegs ist, dass man eher so ja den Schuh über den Boden schiebt und gar nicht mehr richtig aufsetzen will, weil es zu unsicher ist. Wenn man dann auf einen rutschhemmenderen Bereich kommt, manchmal auch so eine Werbeanzeige oder sowas auf dem Boden ist, dann hat man einen plötzlichen Wechsel und für diese angepasste Gangart, dann kann es auch zu viel werden. Dann kann es auch zu einem Stolpern führen. Aber ich sage mal immer, für den normalen, ebenen Gang ist das nicht der Fall. Wo es zu viel ist, und da muss man darauf achten, finde ich, bei Steharbeitsplätzen zum Beispiel, wenn man sich auf der Stelle drehen muss, dann heißt es aber immer, dass die Mitarbeitenden die Rutschhemmung zwischen Schuh und Boden, ja, Überdrehung dann auch wirklich überwinden müssen, dass sie da in eine Gleitbewegung kommen. Und wenn das natürlich sehr hoch ist, dann belastet das Gelenke und den ganzen Bewegungsapparat eben noch mehr. Das muss man dann aufeinander noch mal mehr abstimmen. Also da, finde ich, gibt es tatsächlich einen zu hoch an Rutschhemmung, aber für das normale Gehen für mich nicht. Nein.
Okay. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt haben wir so ganz viel über normale Arbeitsbedingungen auch gesprochen. Wie sieht das denn aus bei besonderen Herausforderungen? Also ich nehme jetzt mal an, statistisch gesehen gibt es im Winter mehr Ausrutschen, Stolpern, wenn wir auch widrige Wetterungsbedingungen oder Witterungsbedingungen haben, als im Sommer. Was kann man denn auch gerade bei diesen besonderen Herausforderungen tun, so aus deiner Perspektive? Und vielleicht fallen dir auch sonst nochmal ganz andere besondere Herausforderungen um, die das auch so nochmal mit einfassen. Was können wir da tun?
Also Schnee und Eis ist sicherlich eine Herausforderung und wir sehen auch höhere Zahlen, wobei das jetzt bei weitem eben nicht so ist, dass es nur im Winter eben solche Ausrutschunfälle gibt. Also Witterung ist ein Teil davon und ja, also gerade bei Schnee und Eis muss man eben sagen, da hilft eben dann auch nur Räumen und Streuen, weil ja, es ist, wenn letztlich trennt das eben ja auch das Fußboden und Schuh vollständig und da kann man dann und ja, setzt eben die Rutschhemmung auch deutlich herab und alle Eigenschaften vom Fußboden, wenn da Schnee reingetreten ist, dann ist man eben auch nur auf dem Schnee unterwegs. Wobei auf frischem geht das ja häufig noch, wenn der eher so platt getreten ist und vereist, das ist ja eher noch die ist die kritischere Situation. Also
Ja,
da muss man
okay.
eben sagen, wie bei allen leitfähigen Stoffen, letztlich muss man sie irgendwie, ja, sollte man sie entfernen, räumen und ja, da wegbringen. Und wir sehen das schon bei Zustellern zum Beispiel, die eben auch noch vor der allgemeinen Räumpflicht draußen unterwegs sind. Ja, da hat man eben wenig Möglichkeiten als Arbeitgeber, als Unternehmer, da etwas zu machen. Also wenn eine kommunale Räumpflicht irgendwie ab 7 Uhr morgens beginnt, ein Zeitungszusteller aber schon um 5 Uhr morgens unterwegs ist, ja, da kann man über Schuhwerk auch noch etwas machen, dann eben da mit gröberem Profil für Eis dann auch unter Umständen mit Spikes oder ähnlichem zu arbeiten. Auch da gibt es Modelle, das zu machen, wo man da wieder aufpassen muss, dass mit ausgefahrenen Spikes dann wieder auf geräumte Flächen geht oder irgendwo in Hauseingänge oder ähnliches, dass man da nicht irgendwie Zerstörungen oder Fußböden mit kaputt macht. Oder auch, dass dann rutschiger wird, wenn eben da wieder geräumte Bereiche sind. Also das ist schwierig. Und da muss man dann gegebenenfalls auch für solche Tage, also neben der Reinigung und oder zumindest auf dem Betriebsgelände, kann man auch ja, gegebenenfalls die Zeiten anpassen oder mehr Zeit zur Verfügung stellen, dass eben Personen auch langsamer laufen können. So dass sie ja auch ist ja dann häufig auch in den Wintermonaten morgens vernünftige Beleuchtung, Taschenlampen, Stirnlampen, um eben Erkennbarkeit zu haben, wo die Leute hingehen, wie die Situationen sind, dass sie aufmerksam unterwegs sind, natürlich nicht noch aufs Smartphone schauen dabei, das geht ganz allgemein für alles, aber in solchen Situationen eben noch mal besonderer, um da aufzupassen. Aber man muss letztlich auch sagen, ja, es gibt eben auch Situationen, wo man nicht immer die Gefährdung auch nicht immer beseitigen kann. Ja, und dann letztlich auch Personen ja ihr Verhalten entsprechend anpassen müssen. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Was sind so deine, ich sag mal, ich bin jetzt Fachkraft für Arbeitssicherheit in so einem Unternehmen und habe im letzten Jahr auch, wie fast alle Unternehmen, irgendwie ein, zwei, drei Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle gehabt oder Ereignisse gehabt. Was wären so deine, sag mal, drei Tipps, wie man dem Ganzen jetzt mal Herr werden kann? So kurz zusammengefasst. Was sollte ich mir als Fachkraft für Arbeitssicherheit mal anschauen?
Also wenn wir da ganz, ganz allgemein über die größten Maßnahmen sprechen, so die sind für mich halt schon, gut, ich bin jetzt auch Ansprechpartner für Fußboden, aber der Fußboden ist halt, und da die richtige Gestaltung ist einfach die kollektivste und weitreichendste Maßnahme, die wir haben können. Sie ist eben ja willensunabhängig und gilt immer für alle. So, die Leute müssen nicht einen Schuh tragen oder ähnliches. So, da den richtigen Fußboden auszuwählen, der eben zu den Arbeitsprozessen passt und in die Bereiche passt, und eine entsprechende Rutschhemmung aufweist, ist ja sozusagen das A und O und für mich auch erstmal die wirklich wichtigste Maßnahme und die man einfach beim Einrichten einer Arbeitsstätte da mit betrachten muss. Die zweite ist, den richtig zu reinigen. Also das, ja, es ist ja, so doof, wie das klingt, ist etwas salopp zu sagen. Also man muss jeden Boden auch eigentlich entsprechend seiner, ja, seiner Art dann auch auch speziell reinigen. Und es hilft nicht irgendwie den Allzweckreiniger mit viel hilft viel ins Putzwasser zu kippen, und damit ja die Reinigung vorzunehmen. Das muss auch immer auf die Stoffe abgestimmt sein. Wir haben es jetzt, im letzten Jahr hatte ich einen Fall, ja, die Firma war schon so weit, dass sie den ganzen Industrieboden abschleifen lassen wollte. Dort kamen ja kleine Arbeitsmaschinen, so kleine Trecker, kleine Bagger und so, die wurden importiert, da zusammengebaut, also neue Räder auf diese Maschinen draufgesetzt und in einer Halle abgestellt, nur für wenige Tage, aber wahrscheinlich war es das, oder wir vermuten, dass es das Reifentrennmittel ist, was sich dann auf Dauer auf dem Hallenboden festgesetzt hat. Und es wurde auch immer rutschiger, nachdem sie das Reinigungsmittel mal gewechselt hatten, weil es günstiger war oder ähnliches. So, sie haben dann das Reinigungsmittel zurückgewechselt und haben mit jedem Mal reinigen, hat sich die Rutschhemmung wieder langsam verbessert und ist heute wieder auf einem guten Niveau. Ja, ein Beispiel, was ja, also für mich sehr beeindruckend ist. Also dieses Beispiel von der Reinigung, das eben auch Reinigungsmittel auf die Stoffe, die dort auftreten, auch entsprechend ja, angepasst sein müssen. Es ist ganz wichtig, es können sich eben sonst dauerhafte Schichten auch auf dem Boden bilden und das kann einfach dann die Eigenschaften verändern, die rutschhemmenden Eigenschaften herabsetzen. Und auch wenn ein Boden erstmal rutschig erscheint, dann kann es natürlich sein, dass er auch verschlissen ist und abgenutzt ist. Wir erleben aber oft, dass man mit der richtigen Reinigung oder auch einer Grundreinigung das erstmal wieder auf ein gutes Niveau bekommt und auch wieder hinbekommt. Also auch da einfach, ja, möchte ich ermutigen eigentlich, dass man da auch mal Dinge ausprobiert und auch ja und auch durchaus investiert, also Zeit zur Verfügung stellt und vielleicht auch einen Reinigungsdienst anweist, der das oder also sowieso Anweisungen gibt, aber auch Mittel und Zeit zur Verfügung stellt, das ordentlich zu machen. Ich denke, das rechnet sich auch auf Dauer. Weil wenn man möglichst schon, also wenn man bereit ist, einen Boden auszutauschen oder ihn nachzuarbeiten, was viele, viele tausend Euro kostet, dann ja, amortisiert sich eben auch ein bisschen mehr Investition in eine vernünftige Unterhaltsreinigung, denke ich dann auch ganz gut. Und als dritten Punkt, was wir häufig sehen oder bei einer Untersuchung bei der BGHW herausgefunden haben, wir haben ganz viele der Sturzunfälle, die wir hatten, waren durch herumliegende Gegenstände, durch irgendwelche verschütteten, heruntergefallenen Flüssigkeiten oder solche Flüssigkeiten, wo man denkt, die hätte man jetzt auch entfernen können. Und ja, es gibt ja welche, gut, wenn das immer prozessbedingt irgendwie in der Spülküche, kann ich das jetzt nicht. Ja, da habe ich irgendwie ständig irgendwie Wasser auf dem Boden oder in der Fleischerei, Vorbereitung von dem Supermarkt. Ja, da ist es, da wird ständig immer irgendwie der Boden abgespült und der ist eigentlich immer nass. Und da habe ich das ständig, aber ja, in der Lagerhalle, wenn dort, ich sag mal, der Joghurtbecher runterfällt, der irgendwie kommissioniert werden sollte, dann ist das ein gehaltvoller Stoff, da kann man hervorragend drauf ausrutschen. Und den kann ich aber auch entfernen, wenn er entsprechend da ist. Oder ein Blatt Papier kann ich aufheben. Wir sehen auch solche, ja, oder Verpackungsfolien, Umreifungsbänder, die eben zu Stolpergefährdungen werden oder Rutschgefährdungen, wenn man darauf ausrutscht. Irgendwelche, ja, Beipack- oder Lieferzettel, die in so einer Folie drin sind, dann fallen die runter und auf einem Blatt Papier, auf einem ebenen Boden kann man eben auch ausrutschen. Also dieses Thema Ordnung und Sauberkeit sehe ich als wirklich großen Punkt, mit dem man viel machen kann und viele Gefährdungen in Unternehmen schon auch herausnehmen kann. Da sehen wir auch, wir haben fünfmal, sechsmal so viele Stolperunfälle an herumliegenden Gegenständen als an Defekten im Fußboden gesehen in dieser Untersuchung. Weil es eben häufig so, ja, häufig so ist, naja, die Spalte im Boden, Leute, die dort regelmäßig arbeiten, die kennen die und bleiben vielleicht auch mal dran hängen, aber oft wissen sie es eben. Und oder passen auch ihren Gang an, wenn sie wissen, der Boden ist jetzt nicht so rutschhemmend. Aber wenn Dinge dort liegen, wenn da ein Karton rumliegt oder eine Palette rumliegt, die da eigentlich nicht liegt, dann trägt man noch irgendwie was und dann kommen Leute eben ins Stolpern, bleiben dort hängen an solchen plötzlichen Sachen. Und da ist einfach Ordnung und Sauberkeit als ganz einfache, altbekannte Maßnahme wirklich sehr hilfreich aus meiner Sicht.
Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, der gilt für alle hier, egal welche Branche, egal welches Unternehmen. Ja, vielen Dank, Christoph, dass du mal einen Einblick gegeben hast in dieses spannende Thema, in das
Sehr
Thema
gerne.
Schuhe, Böden, Ordnung und Sauberkeit, Rutschen, Stolpern, Stürzen. Ja, dir weiterhin viel Erfolg und dass du noch viele Unternehmen auch da in dieser Verbesserung berätst, weil ich glaube, da haben wir ein großes Potenzial, auch ja, weitere Arbeitsunfälle zu verhindern. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.